Maggie sah unauffällig zu Farid hinüber. Er tat, als beachtete er sie nicht, während er Staubfingers Sachen zurück in die Tasche packte. Doch sie war sicher, dass er jedes Wort belauschte, das sie sprachen. Zweimal fing sie seinen Blick ein, seinen dunklen Blick. Und beim zweiten Mal wandte er sich so abrupt um, dass er fast eine von Staubfingers Flaschen fallen ließ. »Hey, Vorsicht damit, ja?« fuhr Staubfinger ihn ungeduldig an. »Dass du noch hier bist, hat hoffentlich keinen anderen Grund«, fragte Mo, als Staubfinger sich wieder zu ihm umdrehte. »Was meinst du damit?« Staubfinger wich seinen Blick aus. »Ach das, du denkst, ich könnte noch mal zurückgehen wegen des Buches? Du überschätzt mich. Ich bin ein Feigling.« »Unsinn«, Mo's Stimme klang ärgerlich. »Eleanor fährt heute nach Hause«, sagte er. »Schön für sie.« Staubfinger musterte Mo's Gesicht mit ausdrucksloser Miene. »Und du? Fährst du nicht mit?« Mo betrachtete die umstehenden Häuser und schüttelte den Kopf. »Ich will noch jemanden besuchen.« »Hier? Wen?« Staubfinger schlüpfte in ein kurzärmeliges Hemd, ein buntes, großgeblümtes Ding, das so gar nicht zu seinem narbigen Gesicht passen wollte. »Es gibt da jemanden, der noch ein Exemplar besitzen könnte, du weißt schon.« Staubfingers Gesicht blieb ungerührt, aber seine Finger verrieten ihn. Sie taten sich plötzlich schwer damit, die Knöpfe seines Hemdes in die Knopflöcher zu zwängen. »Das kann nicht sein«, sagte er heiser. »Capricorn hat beim Einsammeln bestimmt nicht eines übersehen.« Mo zuckte die Schultern. »Vielleicht. Ich will es trotzdem versuchen. Der Mann, von dem ich spreche, ist kein Buchhändler oder Antiquar. Capricorn weiß wahrscheinlich nicht mal, dass er existiert.« Staubfinger blickte sich um. In einem der umliegenden Häuser schloss jemand die Fensterläden. Und auf der anderen Seite des Platzes spielten ein paar Kinder zwischen den Stühlen eines Restaurants, bis der Kellner sie wegscheuchte. Es roch nach warmem Essen und Staubfingers Feuerspielen. Und kein schwarz gekleideter Mann war zwischen den Häusern zu entdecken, außer dem Kellner, der mit gelangweilter Miene die Stühle zurechtrückte. »Und wer soll dieser geheimnisvolle Unbekannte sein?« Staubfinger senkte die Stimme, bis sie kaum mehr als ein Flüstern war. »Der Mann, der Tintenherz geschrieben hat. Er lebt nicht weit von hier.« Farid kam auf sie zugeschlendert, die Silberschale mit dem Geld in der Hand. »Gwyn kommt gar nicht zurück«, sagte er zu Staubfinger, »und wir haben nichts mehr, um ihn anzulocken. Soll ich ein paar Eier kaufen?« »Nein, der versorgt sich schon selbst.« Staubfinger strich mit dem Finger über eine seiner Narben. »Steck das Geld, das wir eingenommen haben, in den Lederbeutel, du weißt schon, der in meinem Rucksack«, sagte er zu Farid. Seine Stimme klang ungeduldig. Maggie hätte Mo vorwurfsvoll angesehen, wenn er so mit ihr gesprochen hätte, doch Farid schien nichts dabei zu finden. Eilfertig sprang er davon. »Ich dachte wirklich, es wäre vorbei. Kein Zurück. Niemals.« Staubfinger brach ab und blickte zum Himmel hinauf. Ein Flugzeug zog mit bunt blinkenden Lichtern über den Nachthimmel. Auch Farid sah hinauf. Er hatte das Geld weggesteckt und stand abwartend neben dem Rucksack. Etwas Pelziges huschte über den Platz auf ihn zu, krallte sich an seinem Hosenbein fest und kletterte ihm auf die Schulter. Mit einem Lächeln griff Farid in die Hosentasche und hielt Gwyn ein Stück Brot hin. »Was ist, wenn es wirklich noch ein Buch gibt?« Staubfinger strich sich das lange Haar aus der Stirn. »Gibst du mir dann noch eine Chance? Versuchst du noch mal, mich zurückzulesen? Nur ein einziges Mal?« Seine Stimme klang so sehnsüchtig, dass es Maggie wehtat. Aber Mo's Gesicht wurde abweisend. »Du kannst nicht zurück in dieses Buch«, sagte er. »Ich weiß, du willst kein Wort darüber hören, doch es ist so. Finde dich endlich damit ab. Vielleicht kann ich dir irgendwann helfen. Ich hab da so eine Idee, sie ist ziemlich verrückt, aber...« Er sprach nicht weiter, schüttelte nur den Kopf und trat nach einer leeren Streichholzschachtel, die auf den Steinen lag. Maggie sah ihn verblüfft an. Von was für einer Idee sprach er? Gab es sie wirklich oder wollte er Staubfinger nur trösten? Wenn ja, dann hatte er sein Ziel nicht erreicht. Staubfinger musterte ihn mit der alten Feindseligkeit. »Ich werde mitkommen«, sagte er, als er sich über die Narbe strich. »Ich werde mitkommen, wenn du diesen Mann besuchst. Und dann sehen wir weiter. Hinter ihnen erklang lautes Gelächter. Staubfinger sah sich um. Gwyn versuchte Farid auf den Kopf zu klettern und der Junge lachte, als gäbe es nichts Köstlicheres als ein paar spitze Marderkrallen auf der Kopfhaut.
»Er hat überhaupt kein Heimweh«, murmelte Staubfinger. »Ich habe ihn gefragt, keine Spur. All das hier«,
er wies mit der Hand um sich, »gefällt ihm.
Sogar der Lärm und der Gestank der Autos. Er ist froh, hier zu sein. Ihm hast du offenbar einen Gefallen getan.«
Der Blick, den er ihrem Vater bei diesen Worten zuwarf, war so vorwurfsvoll, dass Maggie unwillkürlich nach Mos Hand griff. Gwyn war von Farids Schulter gesprungen und schnüffelte neugierig auf dem Pflaster herum. Eins der Kinder, die zwischen den Tischen herumgetobt waren, bückte sich und musterte ungläubig die kleinen Hörner. Aber bevor es die Hand nach dem Tier ausstrecken konnte, sprang Farid dazwischen, griff nach Gwyn und setzte sich den Marder wieder auf die Schulter.
»Wo wohnt denn dieser...«
Staubfinger ließ den Satz unbeendet.
»Etwa eine Stunde von hier.«
Staubfinger schwieg. Am Himmel blinkten schon wieder die Lichter eines Flugzeugs.
»Manchmal, wenn man früh morgens zum Brunnen ging, um sich zu waschen«, murmelte er, »schwirrten diese winzigen Feen über dem Wasser, kaum größer als eure Libellen und blau wie Veilchenblüten. Sie flogen einem gern ins Haar. Manchmal spuckten sie einem auch ins Gesicht. Sehr freundlich waren sie nicht, aber nachts schimmerten sie wie Glühwürmchen. Ich habe mir manchmal eine gefangen und in ein Glas gesperrt. Wenn man sie dann nachts vor dem Schlafen herausließ, hatte man wunderbare Träume.«
»Capricorn hat gesagt, es gab Kobolde und Riesen«, sagte Maggie leise. Staubfinger musterte sie nachdenklich.
»Ja, die gab es«, sagte er. »Kobolde, Moosweibchen, Glasleute. Capricorn mochte sie alle ohne Ausnahme nicht besonders. Er hätte sie am liebsten alle umgebracht. Er hat sie jagen lassen. Er hat alles gejagt, was davonlaufen konnte.«
»Es muss eine gefährliche Welt sein.« Maggie versuchte, sie sich vorzustellen. Die Riesen, die Kobolde und die Feen. Mo hatte ihr einmal ein Buch über Feen geschenkt. Staubfinger zuckte die Achseln.
»Ja, sie ist gefährlich. Und diese hier ist auch gefährlich, oder?«
Abrupt drehte er Maggie den Rücken zu, ging zu seinem Rucksack und warf ihn sich über die Schulter. Dann winkte er dem Jungen. Farid hob die Tasche mit den Bällen und Fackeln hoch und schleppte sie ihm eilfertig nach. Staubfinger kam noch einmal auf Mo zu.
»Untersteh dich und erzähl diesem Mann von mir«, sagte er. »Ich will ihn nicht sehen. Ich werde beim Auto warten. Ich will nur wissen, ob er noch ein Buch hat. Verstanden? Denn an das von Capricorn komme ich ja doch nie dran.«